Im Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen sind wir verbunden mit Bini Adamczak. Hallo Bini.
Hallo Werner.
Guten Tag. Ja, wir wollen fortsetzen, was wir bisher so fernmündlich und schriftlich über Mails kurz ausgetauscht haben.
Angedeutet haben.
Angedeutet, genau, denke ich auch. Ne? Eine Auseinandersetzung zu Blockupy in Frankfurt. Hier im FSK hatten wir schon mehrere auch kritische, wie soll man sagen, Momentaufnahmen. Während der Aktionstage und vor den Aktionstagen hier in Hamburg ist das ein bisschen jetzt in den Hintergrund geraten, anlässlich des Nazi-Aufmarsches und der Aufarbeitung. Du bist eine energische Verfechterin der Teilnahme an der Blockupy-Bewegung, wenn ich das so sagen kann und darf.
Ich bin eine energische Verfechterin der Teilnahme an den Blockupy-Tagen. Ob Blockupy selbst schon eine Bewegung darstellt, ist eine Frage. Aber ich würde, um deine Frage in eine andere Richtung zu beantworten, es befürworten, wenn sich daraus eine Bewegung entwickeln würde.
Okay, und genau das würde ich halt nicht. Wir hatten ja, also ich habe das bezeichnet als die Schlageterwende in der nach 1989 Linken. Und zwar auf dem Hintergrund, Schlageter war ein Nationalsozialist, der von der Kommunistischen Partei zu einer großen Märtyrerfigur erhoben worden ist. Da ist also eine erste Denkfigur mit drin, so ein märtyrerisches Moment, gerade durch dieses Moment Blockupy. Nicht Occupy, das ist gesondert davon zu kritisieren. Damit hat die Kommunistische Partei sich in den 20er Jahren auf nationalistischen Diskurs eingelassen, den ich hier in Frankfurt auch am Start sehe. In zwei, drei Punkten kurz zusammengefasst. Das Finanzkapital sollte angegangen werden. Die Fortsetzung von Dresden nach Frankfurt mit der Symbolik der Blockupy-Bewegung hatte in sich auch sowas wie eine Gleichsetzung von Nazis und Bankern. Und die Verantwortlichkeit eines deutsch dominierten europäischen Instruments ist nur so ganz unzureichend auf der politischen Ebene mit ins Feld gerückt worden.
Naja, Werner, für unsere Diskussion hätte ich mir gewünscht, dass du mit einem etwas niedrigeren Eskalationsniveau einsteigst.
Okay, entschuldige.
Schlageter, diese Schlageter-Figur. Ich gehe auch erstmal vielleicht nicht darauf ein, weil ich das schon etwas heftig finde, auf so einem Niveau von Querfront die politische Diskussion überhaupt zu eröffnen. Ich finde die Kritikpunkte, die du genannt hast, unterstützenswert. Zum Teil. Ich sehe auch, dass es in der Occupy-Bewegung und in vielen Teilen derjenigen Fraktionen der Linken, die auch schon in der Globalisierungsbewegung aktiv waren und die auch jetzt bei der Occupy-Bewegung oder bei den Blockupy-Events anwesend waren und teilweise mit ihren Demonstrationstransparenten im Vordergrund der medialen Aufmerksamkeit am Ende standen, eine verkürzte Kapitalismuskritik gibt. Eine Reduktion der Kritik des Kapitalismus auf die Finanzsphäre, auf Auswüchse des Bankensystems und dementsprechend Vorschläge zur Verbesserung der gesellschaftlichen Verhältnisse im Sinne von Treubentax und so weiter. Zweitens ist die Kritik des deutschen Kapitals, des Blocks, des herrschenden Blocks von deutscher Regierung, deutschem Kapital, an dem halt auch die Bevölkerung durch einen Nationalismus partizipiert und die Gewerkschaften eingebunden sind, sehr schwach ausgeprägt. Und genau deswegen finde ich es auch wichtig, sich nicht einfach einzureihen und auch anwesend zu sein, sondern genau diese Kritik in die Bewegung hineinzutragen und die Bewegung in diesem Sinne zu radikalisieren und die Kritik auch zuzuspitzen in genau diese Richtung. Und in diesem Sinne war ich mit verschiedenen anderen Leuten als Gruppe, vereinzelt, als Netzwerk, teilweise aus Berlin, teilweise aus Frankfurt, anwesend auf den Demonstrationen mit unseren eigenen Transparenten, mit Kommunikationsguerilla-Aktionen, wo wir versucht haben, eben ganz im Sinne des kommunistischen Manifestes nicht abseits zu stehen und beleidigt Flugblätter dagegen zu verteilen, gegen Attac, gegen die linke Bewegung, sondern das Anliegen der Proteste ernst zu nehmen, nämlich gegen diese europäische Krisenpolitik, gegen diese massive Polizeirepression und gegen die Politik der Europäischen Zentralbank und die Politik des deutschen Kapitals zu demonstrieren und diese Kritik zu radikalisieren.
Okay, bin ich nochmal entschuldige, ja, die Argumentation, mit der ich eingestiegen bin, bezieht sich natürlich auf Kräfte, die wie beispielsweise die IL oder zum Teil auch ums Ganze, die die Chance, das Moment des Aktionismus ergreifen und dahinter die Inhalte zurückfallen lassen. Also das vielleicht nochmal sozusagen ein bisschen abmildernd, weil unter Umständen diese Kritik, die ich sonst auch hätte treffen können, das war keineswegs beabsichtigt.
Gut, das viel ist freundlich mir als Person gegenüber, aber auch dann finde ich es nicht zutreffend. Also ich habe mir auch das Interview angehört, was du mit Christoph Kleine von der IL geführt hast. Auch dort finde ich, ist diese Kritik jetzt, also auch wenn ich die Querfrontperspektive außen vor lasse, finde ich die Kritik einer verkürzten Perspektive nicht ganz zutreffend. Die interventionistische Linke, soweit ich das überblicke, und aber auch gerade das ums ganze Bündnis waren ja eher innerhalb dieses breiten Bündnisses bei Blockupy Vertreterinnen einer radikaleren Kapitalismuskritik und waren immer darum bemüht, eigentlich die Kritik von den Finanzmärkten weg auf das kapitalistische System im Ganzen zu bringen und haben ja auch Workshops angeboten, wo sie Nationalismus kritisiert haben. Und eigentlich hätten ja noch viel mehr inhaltliche Workshops stattfinden sollen, die dann ja nicht stattfinden konnten wegen der starken Polizeirepression.
Mhm. Das ist natürlich nochmal ein besonderes Moment, dass sehr viele Veranstaltungen, Workshops und so weiter nicht nur Demonstrationen verboten worden sind. Also ein besonders krasses auch, was die derzeitige politische Lage hier in Deutschland angeht. Oder auch in Gesamteuropa unter den Zeichen der Weltwirtschaftskrise. Ansonsten kann ich das so nicht sehen bei größeren Teilen der Blockupy-Bewegung, dass die verkürzte Kapitalismuskritik tatsächlich als Gefahr ernst genommen wird und eine interventionistische Ebene gefunden wird, auf der ausgehend von den Konkurrenzverhältnissen und den spezifischen europäischen Verhältnissen, jeweils was die Verhältnisse der Nationen zueinander und die Klassenverhältnisse in Europa angeht, das kann ich nicht sehen. Ich kann vielmehr eben diese Fokussierung auf die Aktion sehen. Und die ist ein bisschen erschreckend.
Aber Werner, Fokussierung auf Aktion ist doch vielleicht in dieser historischen Situation, in der wir uns befinden, gar nicht das Allerschlechteste. Ich finde die Analyse nicht ganz zutreffend, dass gerade die Linke in Deutschland darunter leiden würde, dass sie zu viel blinde Aktion macht, dass sie zu viel Widerstand gegen die herrschende Politik organisiert und zu wenig Lesekreise organisiert und zu wenig Diskussionsveranstaltungen macht und zu wenig publizistisch initiativ wird. Wenn du Vergleich ziehst zwischen der Linken in Deutschland und der Linken in anderen Teilen Europas oder momentan halt des Globus, des Teilen des Globuses, wo es revoltierende Bewegungen gibt, dann trifft das doch einfach nicht zu. Das Erstaunliche und Perverse der aktuellen historischen Situation ist doch Folgendes. Wir befinden uns in Mitte einer sehr, sehr schweren Wirtschaftskrise, einer der schwersten Wirtschaftskrisen seit 1929 oder vielleicht noch 1974, die mit 2008 als Krise des Finanzsystems begonnen hat, sich 2010 als Staatsschuldenkrise und so weiter fortgepflanzt hat. Seit 2011 gibt es nicht nur dagegen, aber auch dagegen massive Widerstandsbewegungen, revoltierende Bewegungen in großen Teilen der Welt, angefangen von Nordafrika, dann nach Europa überschwappend, Spanien, Griechenland bis hin nach USA und Bewegungen, die sich irgendwie darauf beziehen, sogar in Moskau und so weiter. Eins der wenigen Länder, die zentral in diesem Prozess der Krise eingebunden sind, und zwar erstens als eine der Hauptursachen und zweitens als eine der zentralen Profiteure, ist Deutschland. diesem Deutschland tatsächlich hier im antiimperialistischen Sprech richtig als Herz der Bestie benannt, regt sich gar kein Widerstand. Es regt sich kein Widerstand, sondern stattdessen ist die deutsche Bevölkerung mitsamt den deutschen Gewerkschaften, die deutsche Medienlandschaft eingebunden in einen nationalen Konsens, der da lautet, wir haben alles richtig gemacht, indem wir gespart haben, den Gürtel eng geschnallt haben und schuld sind die faulen Griechen an ihren eigenen Problemen. Genau dagegen, gegen diesen deutschen nationalen Konsens, gegen die Politik des deutschen Kapitals, muss doch Widerstand organisiert werden, und zwar in einer solidarischen Bewegung mit den Menschen, die in Griechenland auf die Straße gehen, mit den Menschen, die in Spanien auf die Straße gehen und sich wundern, warum in diesem Land, was mit verursacht diese Krise, was mit von ihr im Zentralmaße profitiert, sich überhaupt nichts rührt.
Aber es wäre doch an der Stelle, Binet, genau hinzugucken, warum rührt sich hier was nicht und was wird im Aktionismus möglicherweise mobilisiert. Also ich versuche das mal erst nochmal mit dem Blick auf Griechenland. Dort haben wir sehr genau beobachtet, seit 3 Jahren, Ende 2008, nach dem Polizeimord an einem Jugendlichen, wie sich Aufstände dort organisiert haben und in bestimmten Etappen entwickelt haben zu einer bestimmten Widerständigkeit, wie wir sie heute dort antreffen, mit Ausdrücken auch in Wahlergebnissen in Griechenland. Die Hoffnung seinerzeit war vielfach ausgesprochen schon damit dokumentiert, dass die ökonomische Krise als wesentliches, tiefgründiges Moment der Aufstandssituation 2008 folgende, dass sich dort eine soziale Bewegung etabliert, die sich von bornierten Interessen zu gesellschaftlichen Interessen entwickelt und dabei ganz besonders im Blick haben würde, was uns vielfach mitgeteilt wird aus Griechenland, die besonders schlimme rassistische Verfolgung von Migrantinnen und Migranten. Diese Hoffnung ist so nicht eingetreten. Die Interessenskämpfe in Griechenland nach den Berichten, die uns hier vorliegen, verlaufen auf der Grundlage eher bornierter Gruppeninteressen mit heftigen rassistischen Auswüchsen, also bis hin zu Morden auch und rassistischen Verfolgungsjagden durch die Stadtteile.
Rassistische Morde, die von wem ausgehen? Doch nicht von den sozialen Bewegungen, die sich formiert haben mit Beginn 2008 und dann vermehrt 2010 und 2011 gegen die europäischen Spardiktate und gegen die Auswüchse der Wirtschaftskrise, sondern von den nationalistischen, faschistischen und von den neonationalsozialistischen Gruppierungen, die ja von den anarchistischen Bewegungen zum Beispiel aufs Massivste bekämpft werden.
Aus Griechenland hören wir Gegenteiliges. Also aus Griechenland wird uns berichtet, dass an diesem Platz vor dem Parlament, ich glaube, das ist der Syntagma-Platz, dieser Platz sozusagen aufgeteilt worden ist zwischen einem eher linken und einem explizit rechten Lager. Und dass von diesem rechten Lager aus in die naheliegenden Stadtteile hinein, ohne dass sich dagegen nennenswerte Proteste gerade von der anderen Seite des Platzes geäußert haben, rassistische Verfolgungsjagden stattgefunden
haben.
Wann
genau soll das jetzt sein werden?
In den vergangenen Wochen und Monaten. Noch vor der Wahl in Griechenland.
Dann müsste das eine Entwicklung sein, die ich so nicht mitbekommen habe. Was ich mitbekommen habe, war was anderes. Ich habe ja auch mit Genossinnen aus Griechenland gesprochen und ich weiß auch aus schon der Geschichte, auch schon aus Papieren, die damals noch die, wie hießen sie, Kaffee Morgenland geschrieben hat, dass es auch in der griechischen Linken und gerade in den kommunistischen Teilen der griechischen Linken eine sehr, wie soll ich das vorsichtig formulieren, sehr wenig ausgeprägte Kritik des Rassismus gibt und stattdessen oft Verständnisbekundungen, wenn proletarisierte Teile der griechischen Bevölkerung rassistische Ausschreitungen vornehmen. Aber die Informationen, die mir vorliegen, sind anderslautend, sind nämlich so, dass sich gegen ständige pogromartige Angriffe von Nazis, von Nazi-Banden, teilweise mit Unterstützung anderer Teile der Bevölkerung, Widerstand artikuliert, entweder von den Migrantinnen, die gezwungen werden, sich selbst zu organisieren, und vor allen Dingen von den Anarchistinnen, die sich Straßenschlachten, regelmäßig brutale Straßenschlachten mit den Neonazis liefern. Und zwar nicht nur mit den Neonazis alleine, sondern auch, das ist dokumentiert, mit Bullen, mit griechischen Polizisten, die auf Seite der Nazis kämpfen. Mhm. Man weiß ja auch, das ist in Athen rekonstruierbar, dass die griechische Polizei zu einem übermäßig großen Teil die Nazi-Partei gewählt hat.
Ja.
Also weiß man, dass sich diese historische Konstellation quasi wiederholt, die eigentlich auch latent immer in bürgerlichen Gesellschaften, fast immer in bürgerlichen Gesellschaften vorhanden ist, dass Schutz gegen rassistische Übergriffe nur in den allerseltensten Fällen von der Staatsgewalt selbst zu erwarten ist, von der Polizei, sondern anders organisiert werden muss. Und wer sollte das tun, wenn nicht die Linken?
Ja, ich kann das soweit ja bestätigen, dass wir in vielen Sendungen, die wir hier gehabt haben, auch genau diese Erscheinungen berichtet haben. Dass wir aber jetzt vermehrt in den letzten Wochen eben auch die Seite, die ich geschildert habe, gehört habe. Und besonders diese Erscheinung auf dem Syntagma-Platz ist natürlich, ja, wie soll man sagen, ein ernsthafter Signifikant dafür, dass das, was du beschreibst, dieses traditionslinke rassistische Muster, sich auch in diese Bewegung hinein umgesetzt hat. Ich selber war nicht da, ich kann das nur aus Beschreibung dann auch wiedergeben.
Also es überrascht mich jetzt sehr, ich habe es auch noch nicht ganz verstanden, von wem dort was ausgehen soll. Ich kenne es nur so, dass als die Bewegung sich am stärksten formierte, das war dann glaube ich 2011, nicht wahr, wo es nicht mehr hauptsächlich die autonomen und anarchistischen Fraktionen waren, die mit Steine werfen und Black Bloc Randale gemacht haben, wie das noch 2008 der Fall war, wo es eben ein großes Bündnis war, wie auch in anderen Ländern zuvor, von dem man nicht genau wusste, woher es kam, von dem aber zumindest klar war, dass es nicht aus den traditionellen Organisationen und Netzwerken der radikalen oder gemäßigten Linken hervorgegangen ist, dass zu diesem Zeitpunkt der Syntagmaplatz oft der Zufluchtsort für migrantische und rassistisch verfolgte, also migrantische Leute und rassistisch verfolgte Menschen war, weil sie nur dort sich sicher fühlen konnten vor den Übergriffen der Nazis. Und wenn du jetzt sagst, dass die Bewegung sich gespalten hätte und ein Teil der Bewegung offen rassistische Aktionen vornehmen und der andere Teil diesen bekämpfen würde, dann kann ich mir es auch nur so vorstellen, dass dort ein Teil der Bewegung von diesen Neonazis nun hegemonialisiert ist.
So ähnlich oder so stelle ich mir das halt auch vor, dass diese Aufteilung des Platzes dann schon unter Beteiligung von faschistischen Gruppen stattgefunden hat. Keine Ahnung,
unter Umständen müssen wir... An der Stelle können wir nur spekulieren.
Ja, genau.
Aber was heißt das für unsere Taktik, was heißt das für die Strategie? Wenn, möchtest du antworten oder soll ich
gerne du.
Ich weiß nicht genau, auf was du hinaus willst mit dieser Analogiebildung, wenn du von der Blockkeeper-Bewegung auf Griechenland hinübergehst. Aber es klingt so, als würdest du nahelegen wollen, dass die Möglichkeit für rassistische Ausschreitungen, für eine faschistische Massenbewegung, selbst ihre Bedingungen in einer vorherigen linken, populären Massenbewegung hat.
Ja.
Und diese Vorstellung, Werner, finde ich totalitarismus-theoretisch und groben Unfug, denn die Grundlage der faschistischen Bewegung ist doch nicht die linke Bewegung, ist doch nicht der Protest gegen die Krisenpolitik, sondern ist doch zuerst mal die Krise selber. Die Krise, die kapitalistische Krise selber, die zeigt, dass das bürgerliche System, so wie es bisher funktionierte, nicht mehr funktioniert und die an dessen Stelle anderen Fraktionen es erlaubt, ein alternatives Programm zu formulieren. Und historisch war es oft so, dass dort parallel ein linkes, ein emanzipatorisches Programm formuliert wurde und ein reaktionäres bis hin faschistisches. Und in dieser Situation kann man doch nicht darauf hoffen, dass die Linken ruhig halten, dass sie nicht demonstrieren und es darauf hoffen, dass der bürgerliche Normalzustand sich von alleine wiederherstellt und die Nazis einfach wieder verschwinden werden. Sondern es ist doch ganz klar, dass die faschistische Gefahr nur durch eine antifaschistische Mobilisierung verhindert werden kann.
In dem jetzt zweiten Teil sind wir uns vollkommen einig. Nur ich würde halt zum Beispiel die aktuelle Weltwirtschaftskrisensituation genau dort fokussieren und sagen, der antifaschistische Kampf steht ganz oben. Nicht umsonst habe ich ja das vorhin begonnen mit diesem Schlageter-Beispiel, weil ich die Gefahr viel größer sehe, dass auch ein nicht reflektiertes linkes, Mobilisierungspotenzial letztendlich beiträgt, eine Situation zu schaffen, in der sich zunächst unerkannt und unreflektiert, weil das ganze Muster auch schon relativ unreflektiert funktioniert, ein rechter Diskurs durchsetzen kann. Das mache ich A aus den Erfahrungen der letzten 4-5 Jahre. 1. Mai 2000, das Auftreten der Nazis hier in Hamburg mit ausgesprochen Anti-Globalisierungsthemen und Politiken. Zum Glück unter dem heftigen Widerstand einer antifaschistischen Bewegung. Was aber alles ausgeklammert hat, was als nationalsozialistische Bewegung außerhalb dieser großen Events funktioniert hat. Das muss man halt hinzufügen. Ferner würde ich von der theoretischen Grundlage her dem widersprechen, dass ein Faschismus erst in Krisenzeiten überhaupt relevant wird, sondern der existiert halt lange vorher.
Das sehe ich auch so.
Im Denken und in der Ideologie. Ne? Und
natürlich.
Das ist halt das ist eine bestimmte Ideologie, die in Deutschland halt, das ganze 19. Jahrhundert hindurch sich aufsummiert hat und dann sich insbesondere in der deutschen Arbeiterklasse verfestigt hat, aber natürlich auch in allen anderen gesellschaftlichen Schichten und über die Verwurzelung in der deutschen Arbeiterklasse überhaupt erst in der Lage war, so eine Massenbasis zu kriegen, die 1933 ermöglicht hat. Und dagegen hat die KPD nicht eine Antwort gehabt, nicht eine einzige Antwort.
Aber Werner, wenn wir schon in dieser historischen Situation uns befinden, was ist denn der Linken vorzuwerfen, der Linken, der kommunistischen Partei in Deutschland oder der sozialdemokratischen Partei? Denen ist es doch nicht in erster Linie vorzuwerfen, dass aus ihren eigenen Reihen, aus ihrer eigenen linken Bewegung der Narzissmus hervorgegangen ist, der Faschismus, sondern ihnen ist doch vorzuwerfen, das war doch kein Scheitern, das war doch eine Niederlage. Ihnen ist doch vorzuwerfen, dass sie nicht konsequent und entschlossen genug den Faschismus bekämpft haben, sondern sich stattdessen unter anderem gegeneinander ewig lang in Zwistigkeiten befunden haben, während die Sozialdemokratie mit ihrer totalitarismustheoretischen Gleichsetzung Nazis gleich Kozis so getan hat, als wären die Kommunisten die eigentlichen Feinde, hat sich die kommunistische Partei jahrelang mit der Sozialfaschismusthese aufgehalten und gemeint, sie müsste eigentlich die Sozialdemokratie bekämpfen. Das hat auch die Vereinigte Linke daran gehindert, die Nazis wirklich effektiv anzugreifen. Und die Linke kann sich doch nicht nur darauf beschränken, einen reinen Abwehrkampf zu führen, schon allein wegen der Kräfteverhältnisse. Sie kann doch jetzt nicht warten, bis der Faschismus sich immer stärker und auch außerhalb der parlamentarischen Organe und außerhalb der normalen Mainstream-Medien, nämlich nicht mehr latent, ne, im Bewusstsein und in Subströmungen und als antisemitisches Ressentiment, was man nur ab und zu durch die Tabugrenze hinaus bröseln lässt, sondern offen artikuliert, um dann geschlossen dagegen vorzugehen. Sie muss doch genau diesen rassistischen Normalzustand, der sich in diesen Medienkampagnen gegen die faulen Griechen zum Beispiel äußert, angreifen, um etwa in einer großen Massendemonstration Möglichkeiten für Solidarisierung zu schaffen, auch Möglichkeiten für eine Gegenöffentlichkeit, die doch überhaupt nicht existent ist in dieser Gesellschaft.
Ja.
Und wenn wir noch einen Punkt, und wenn wir reden über Kontinuitäten des Nationalsozialismus, Kontinuitäten seiner Effekte, da müssen wir doch auch in Blick nehmen, dass in Deutschland unter anderem deswegen sich traditionell so wenig Widerstand äußert, weil vom Nationalsozialismus auch die gesamte organisierte Arbeiterinnenbewegung zerschlagen wurde, die deswegen eigentlich keine wirklichen Traditionen hat ausbilden können. Und weil traditionell in Deutschland die Bevölkerung gerne einem nationalistischen Konsens anhängt, wo sie bereit ist, sich den Gürtel enger zu schnallen, um Interesse der Nation zu sparen, um Deutschland als Nation stark zu machen gegenüber anderen Nationen. Etwas, wozu die proletarischen Klassen in Griechenland, in Italien, Spanien, Frankreich zum Beispiel nicht bereit waren, weswegen sie in den letzten 20 Jahren Reallohnsteigerungen haben durchsetzen können, während in Deutschland Reallohnsenkungen die Realität waren, was zu dieser Krise unter anderem geführt hat.
Ich versuche jetzt mal Punkt für Punkt. Es ist nicht, aus meiner Sicht, nicht nur der nationalistische Diskurs, sondern ein volksgemeinschaftlicher Diskurs, der sich aus dem Nationalsozialismus heraus fortgesetzt hat, der sich so gliedert, bis das, also was weiß ich, das korporatistische System der Betriebsräte letztendlich sowas wie eine betriebsgemeinschaftliche Basisorganisation der Volksgemeinschaft darstellt und so weiter und so fort. Ne? Dann, und das finde ich wichtig, weil das ja immer wieder letztendlich sozusagen das Subjekt ist, was dann angerufen wird, nämlich irgendwie so das Proletariat. Ich könnte auch dazu neigen zu sagen, das Proletariat existiert in Deutschland einfach nicht. Es müsste sich sozusagen sowas wie ein Proletariat zunächst auf der intellektuellen Ebene erst herausbilden und dann auch organisieren. Aber zu den taktischen Fragen der 20er Jahre, ich halte das für nicht weitreichend genug, dass die Niederlage sozusagen aus diesen Abgrenzungen der zwei großen Flügel der deutschen Arbeiterbewegung heraus entstanden ist.
Ausschließlich, aber auch.
Auch, ja. Das will ich auch, das ist wichtig, finde ich auch. Das muss im Bewusstsein sozusagen erhalten bleiben, als ein großer Fehler, ein entscheidender auch Fehler. Aber was aus meiner Sicht noch viel wesentlicher ist, dass die weder der deutsche Nationalismus noch der deutsche Antisemitismus noch der deutsche Militarismus, der vielleicht noch am ehesten in das wirkliche Blickfeld dieser beiden großen Strömungen geraten sind. Also überall da, wo man sich angelegt haben müsste mit dem Proletariat und mit dem Bewusstsein des Proletariats, ist vielmehr das Bewusstsein zur Grundlage gemacht worden und gesagt worden, wir stellen uns mal mit sozialen Forderungen an die Spitze dieses Bewusstseins, und schon hatte man eine wichtige nationalsozialistische Wirkungsweise übersehen oder sogar bedient. Und das zum Beispiel wäre eine der ganz zentralen Aufgaben heute, das für die heutige Weltwirtschaftskrise in den Blick zu bekommen.
Ja, mir würde es jetzt auch nicht darum gehen, lediglich die Taktiken der KPD der 20er und 30er Jahre oder auch der SPD neu aufzulegen, lediglich reduziert, um dieses Moment des Sektierertums und sich gegeneinander aufhetzen. Natürlich ist es wichtig, und das ist ja geleistet worden auch von der radikalen Linken in Deutschland in den letzten 20 Jahren, verstärkt auch schon teilweise davor, genau die Fehler und Versäumnisse der kommunistischen Bewegung im Hinblick auf den Antifaschismus sich anzuschauen und daraus Schlüsse zu ziehen, was ja unter anderem in einer Stärkung der Ideologiekritik, in der Stärkung der Perspektive auf Rassismus und Antisemitismus und auch Nationalismus resultiert ist. Aber ich glaube, und das klingt so ein bisschen an in deinen Formulierungen, erstmal müsse ein intellektuelles Proletariat und so weiter geschaffen werden. Es ist auch sehr wichtig, eine andere Spezifik der deutschen Bedingungen, unter denen sich auch eine radikale Linke und eine radikale linke Theoriebildung formiert, anzuschauen, darauf zu reflektieren und die nicht unreflektiert fortzuführen. Und das ist eben genau diese Spezifik der deutschen Situation, in der eine dermaßen Statik, Dynamiklosigkeit herrscht, dass man den Eindruck hat, man würde wirklich in einer gesellschaftlichen Totalität leben, in der alles, was von Herrschaft, in der gesamte Herrschaft einfach nur im Bewusstsein der Massen quasi nachvollzogen wird. Und das ist ein Grund dafür, warum die Theoriebildung in Italien, in Frankreich, in England und so weiter so sehr anders aussieht als in Deutschland. Weil es eben in Deutschland nicht zum Beispiel die autonomen Fabrikbesetzungen gegeben hat, die in den 70er Jahren in Italien stattfanden, hast du einen Marxismus, der immer auf Fetisch fokussiert, auf Verdinglichung, auf Bewusstseinsform, aber eigentlich überhaupt keinen Begriff von gesellschaftlichen Veränderungen hat, keinen Begriff von Klassenkämpfen, keinen Begriff von Autonomie und so weiter, was in anderen theoretischen Kontexten, also anderen sozialen Kontexten entwickelt worden ist. Und ich glaube, dass einer der zentralen Faktoren für die radikale Linke der letzten Jahre in Deutschland ihre Marginalität gewesen ist und der Fakt, dass sie sich sehr stark als akademisch reproduziert hat. Aber die Bedingungen des akademischen Denkens sind andere als die Bedingungen der sozialen Wirklichkeit. Und gesellschaftliche Bewegungen funktionieren nicht in der gleichen Weise wie die Logik von Texten. Nicht ausschließlich hermetisch, hermeneutisch, sondern viel widersprüchlicher, pluraler und offener. Und eine soziale Bewegung, die irgendwie Widerstand leisten soll gegen die Politik des Kapitals oder gegen rassistische und faschistische Bewegungen und ein eigenes Projekt entwickeln soll, was über diese Verhältnisse hinausweist, kann nicht in der Theorie entwickelt werden. Vor allen Dingen kann es nicht in der Theorie in der Weise entwickelt werden, dass es irgendwelche realen Effekte haben wird.
Ich würde dem an der Stelle gar nicht widersprechen, wo du sozusagen die fehlende Kampferfahrung kritisierst. Ich selber komme aus den 70er Jahren und habe da noch durchaus die eine oder andere Erfahrung geteilt. Also meine grundlegende politische Sozialisation hat sozusagen in der Zeit stattgefunden. Und vermisse das natürlich sehr. Ich frage mich nur, sowas wie Blockupy ist nichts anderes als eine große, als ein großes Symbol und dazu in der Weise, wie ich das geschildert habe, aus meiner Sicht auch ein falsches. Es gibt überhaupt gar keinen Ansatz davon, was weiß ich, irgendwo eine wirkliche Betriebsbesetzung mal anzugehen. Und ich würde fast sagen, das, was du der akademischen Linken hier vorhältst, wäre der Bewegungslinken vorzuhalten, die nämlich überall dort, wo ein Grashalm sich neigt, also Heiligendamm, ganz große Events an den Start bringt und nach dem Event A, die großen Helden feiert und B, über riesige Repressionswellen lamentiert und überhaupt keinen Begriff davon hat, wirkliche soziale Kämpfe zu entwickeln.
Ja, wirkliche soziale Kämpfe zu entwickeln ist ja tatsächlich auch sehr schwierig. Also erstens finde ich, aber das ist vielleicht auch nur eine Formulierung, die etwas unglücklich war, schwierig zu sagen, es würde über die riesigen Repressionswellen lamentiert. Denn die Repression in Frankfurt, nicht unähnlich der jetzt in Hamburg am 2. Juni, ist ja tatsächlich von einer Qualität, die es notwendig macht, nicht nur darüber zu lamentieren, sondern sie auch massiv zu kritisieren und auch zu fragen, was das auch für weitere Politik bedeutet.
Genau das meine ich aber mit
diese massive...
Ja, entschuldige, dass ich...
Präventive Politik. Okay. Was die Radikalisierung der Politik angeht, die Notwendigkeit, vielleicht Betriebsbesetzungen zu organisieren oder tatsächliche soziale Kämpfe, stimme ich dir zu. Ich glaube, aber wir müssen auch im Blick nehmen, in welcher historischen Situation wir uns erstmal befinden. Ich würde ja den Verdacht äußern, dass zum Beispiel in den 70er Jahren, die du gerade angeschnitten hast, es eine Entwicklung gab von Fabrikkämpfen, in denen Niederlagen erlitten wurden, ich rede jetzt zum Beispiel über die Erfahrung in Italien, hin zu Häuserkämpfen, Kämpfe innerhalb der Reproduktionssphäre, auf die sich dann quasi zurückgezogen wurde, nachdem in den Fabrik so wenig ging, ohne das jetzt ökonomistisch-reduktionistisch zu machen. Ich habe den Eindruck, dass wir momentan uns vielleicht in einer gegenteiligen Bewegung befinden, dass die Kämpfe, die sich um Miete zentrieren, um Häuser, Hausbesetzung und die Kämpfe gegen Räumung von Häusern, von Leuten, die verschuldet sind, wie wir das in den USA beobachten können, aber auch in Spanien, aber natürlich auch ein bisschen die Bewegung in Tel Aviv oder in anderen Metropolen, dass die eigentlich erstmal eine Radikalisierung, eine Konkretisierung derjenigen Kämpfe sind, die erstmal recht abstrakt in der Sphäre der Öffentlichkeit begonnen haben und sich irgendwie um das Spektakel der Politik herum zentrierten, wenn du verstehst, was ich meine. In Occupy USA lässt sich das ja eigentlich sehr gut beobachten. Erst wurde die Wall Street besetzt und ganz viele unterschiedliche Forderungen kamen auf. Und nachdem die zentralen Plätze geräumt wurden, Occupy Oakland wäre zum Beispiel auch nochmal etwas anderes, denn dort gab es ja tatsächlich Bündnisse zwischen der sogenannten Occupy-Bewegung und den Hafenarbeiterinnen. Da sind also tatsächlich punktuelle Bündnisse auch mit Unions entstanden, die die Kämpfe auch in die Produktionssphäre haben hineintragen können. Aber danach jedenfalls ist ja eine der zentralen Aktionsformen, zum Beispiel von Occupy Denver, besteht darin, Leute in ihren Häusern zu besuchen und ihnen praktische Solidarität zukommen zu lassen, die gerade aktuell von Räumung bedroht sind. Und in dieser Situation gelingt es jetzt ja, einen der Widersprüche, die zentral sind für die kapitalistische Vergesellschaft, im Widerspruch zwischen Tauschwert und Gebrauchswert, ne? Zwischen Eigentumstitel auf ein Haus und dem Recht, dieses Haus als Wohnort zu nutzen, den zu politisieren. Einerseits und andererseits gelingt es dadurch auch, Kontakte herzustellen zu Leuten, zu Communities, die sich überhaupt nicht innerhalb der normalen, oft weißen, mittelständischen Milieus befinden, in denen normalerweise die Linke und radikale Linke so agitiert oder aus denen sie sich speist. Deswegen hier zum Beispiel sich eine Linie abzeichnet, von der ich meine, dass die ziemlich produktiv auch für die Zukunft sein könnte. In Berlin zum Beispiel gibt es eine Besetzung oder ein kleines Occupy des Cottbuser Tors, wo sich Mieterinnen zusammengeschlossen haben, die nicht mehr bereit sind, höhere Mieten zu zahlen und Demonstrationen organisieren und die auch nicht aus dem kommen, was man normalerweise aus der deutschen weißen Linken kennt, sondern sich zum Beispiel auch dagegen wehren, dass die Gentrifizierung, die dort in Kreuzberg auch im Anrollen ist, weiter dazu führen wird, dass Kreuzberg weißer und biodeutscher wird und die türkisch-deutschen Familien rausgedrängt werden. Das nur bezüglich der Frage, wie eine Radikalisierung oder eine Verschärfung der Konflikte in Richtung einer sozialen Bewegung aussehen könnte, die sich nicht darin erschöpft, irgendwie große Zahlen aufzuzählen, von denen gesagt wird, dass sie unglücklicherweise um den Globus herumrennen.
Ja, da bin ich wieder ganz bei dir in dieser Passage und auch in der genauen Betrachtung dessen, was in den USA als sich abzeichnende politische Strategie auch zu sehen ist. Wo ich immer dann auch noch sehen würde, es wäre in diesen Bewegungen dann zusätzlich auch die Aufgabe, alle diese anderen Formen, ideologischen Formen gleichzeitig auch in die Auseinandersetzung, in den Fokus zu nehmen. Also nicht zu denken, jetzt sind wir in der Bewegung und jetzt geht alles nach vorne, sondern sehr wohl die ganz intensive und ganz kleinteilige gesellschaftliche Auseinandersetzung auch zu führen. Also den Rassismus zu thematisieren, den Antisemitismus zu thematisieren und so weiter und so fort.
Und den Sexismus. Viele Occupy-Camps hatten jetzt gerade mit Sexismus zu tun und haben sich darüber auseinandergesetzt. Mhm. Ich habe gerade ein paar Leute wieder getroffen von Occupy New York, die dieser Gruppe angehören, Occupy Museums, die sich aus Occupy New York herausgebildet hat und eben den Kunstbetrieb angegriffen hat und dort Museen besetzt hat und so weiter, die hier jetzt witziger und ironischerweise vom deutschen Kunstbetrieb der Biennale eingeladen sind. Mhm. Und ich habe mit denen über genau diese Fragen diskutiert und ich war tatsächlich auch eher überrascht, wie offen die für all diese Kritikpunkte waren, die hier in der radikalen und irgendwie antideutsch beeinflussten Linken entwickelt wurden. Also sie haben sofort gesehen, dass die Rede nur von der Finanzindustrie verkürzt ist, dass sie problematische Effekte haben kann. Sie haben auch verstanden, dass sie gerade in Deutschland die Kritik der Finanzsphäre problematisch ist und waren auch sofort damit einverstanden, dass die Politisierung weitere gesellschaftliche Bereiche erfassen muss, was überhaupt sowieso deren Praxis schon entspricht. Das hat sich ja aus der Occupy New York Bewegung, ich bin eigentlich jetzt auf dem Weg zu einer Veranstaltung, deswegen spreche ich nur aus dem Wenigen, was ich weiß, hat sich eine Vielzahl von politischen Arbeitsgruppen herausgebildet, Direct Action und Education und eben Occupy Museum und so weiter oder eben diese Kämpfe gegen Evictions von Häusern, die an unterschiedlichen Themen weiter diskutieren. Aber eine Sache, die ich auch noch zentral finde und wichtig irgendwie den Leuten hier mitzuteilen, ist, dass mich die Occupy New York Leute gefragt haben, was denn eigentlich mit diesem Occupy Berlin los sei. Die Leute wären ja wirklich sehr wenig politisch erfahren und würden eher über Therapie und ihre Befindlichkeiten reden als über tatsächlich praktische Aktionen, wären auch nicht in der Lage, diese Zoosituation, in der sie sich dort im Museum, in der Biennale, in den Kunstwerken befinden, kritisch zu reflektieren und würden aber vor allen Dingen auch nicht diese Energie, diese Atmosphäre ausstrahlen, die aus New York und Spanien und so weiter bekannt ist, wo die Leute der Meinung sind, sie befinden sich in einer revolutionären Situation und sie wären tatsächlich in der Lage, jetzt auf den geschichtlichen Verlauf einen Einfluss zu nehmen, wovon in Deutschland halt gar nichts zu spüren ist. Mhm. Es ist also auch immer wieder wichtig, sich klarzumachen, dass Occupy New York nicht identisch ist mit Occupy Berlin. Mhm. Und dass die Bewegungen in Spanien und in USA zum Beispiel eine ganz andere Radikalität und Dynamik schon haben, eine ganz andere auch revolutionäre Atmosphäre produzieren, als das hier der Fall ist und der Fall sein kann.
Ja, genau deswegen kommt ja auch so ein Moment hinzu, was ich der IL und zum Teil auch ums Ganze und so vorwerfe, Attac und so weiter sowieso, nämlich, dass eigentlich nicht politische dieser Bewegung dann umzumünzen in eine große Symbolik mit einer falschen, völlig falschen Zielrichtung. Also ein nicht basiertes und nicht politisch durchdachtes Konzept. Was ich dich noch fragen wollte in diesem Zusammenhang, Bini, ihr habt ja, das hast du ganz am Anfang gesagt, interveniert in dieser Auseinandersetzung. Ich habe ein paar Fotos gesehen. Vielleicht magst du die verbal vorstellen, eure Intervention.
Ja, ich möchte kurz nochmal auf das andere eingehen, was du gesagt hast. Mhm. Ich habe gestern eben mit einer Aktivistin oder vorgestern mit einer Aktivistin von Occupy New York geredet, die mir diese verschiedenen Arbeitsgruppen vorgestellt hat und eine davon, in der sie tätig ist, heißt Direct Action. Und ich habe sie gefragt, wie sich die denn zusammensetzt und sie meinte, es wären einige Kommunisten, Trotzkisten, unorganisierte Liberale, aber vor allen Dingen viele Anarchistinnen. Und sie wunderte das ein wenig, weil ihr nicht bekannt war, dass das Konzept Direct Action natürlich traditionell ein anarchistisches Politikkonzept ist. Was ich damit sagen will, ist, dass auch wenn sich das nicht medial immer vermittelt, die radikale Linke in der Form, in der sie in den USA existiert, natürlich zentral eingebunden ist in dieses Konzept des Occupy. Während bei Occupy Frankfurt und Occupy Berlin die radikale Linke ganz oft skeptisch abseits stand und misstrauisch beäugt hat, was dort eigentlich vor sich geht und dann teilweise in ihren Blogs ein bisschen beleidigt sich darüber geäußert hat, dass da auch Transparente da waren, die man nicht mochte und die eklig waren, statt zu den Leuten hinzugehen und denen zu sagen, dass sie diese Transparente runternehmen sollen. Und das Besondere an Blockupy, weswegen ich es so zentral begrüßt habe, war, wo und ist, dass es nämlich der Versuch, den Versuch darstellt, diese Occupy-Bewegung, wie sie sich spontan und mit all ihren deutschen Unzulänglichkeiten gebildet hat, zu verknüpfen mit den Fraktionen, zentralen Fraktionen der radikalen Linken, um eben dieses gesamte Projekt zu radikalisieren und auf eine nächste, weitere Stufe zu bringen. Weswegen der Begriff Blockupy jetzt zum Beispiel auch von den New Yorkern sehr positiv aufgegriffen wurde. Heute Abend wird eine Veranstaltung sein zwischen Blockupy Frankfurt und Occupy New York. Und die überlegen, ihre September-Aktion vielleicht mit dem gleichen Namen zu versehen. Und ja auch Texte, US-amerikanische Texte im Internet kursierten, die sagten, vielleicht ist Blockupy the next step gegenüber Occupy, weil man jetzt nicht mehr nur auf den irgendwelchen Plätzen öffentlich unterwegs ist, sondern tatsächlich auch versucht, den herrschenden Betrieb an einigen Stellen ein bisschen zu kitzeln oder zu stören. Dort, wo es tatsächlich wehtut, will ich nicht sagen, das ist mir zu kämpferisch, aber wo es tatsächlich relevant ist oder so. Ja? Mhm. Von daher finde ich das sehr wichtig, wenn so eine diffuse soziale Bewegung auch von der radikalen Linken unterstützt wird und vorangetrieben wird. Und dann geht es natürlich auch darum, radikale Inhalte nicht nur einzubringen, sondern auch durch die Kritik die ganze Geschichte zu radikalisieren und in eine sinnvollere Richtung zu treiben. Und in diesem Sinne waren wir da mit unterschiedlichen kleinen Ein-Personen-Transparenten. Ich hatte zum Beispiel unter anderem ein Schild, da drauf stand, Don't trust the Germans, they have changed, but not too much. Es war uns auch wichtig, die meisten Transparente auf Englisch zu halten, weil wir eben die Analyse hatte, die übrigens auch von Thomas Seibert, einem Genossen der IL, herausgegeben wurde, dass für Blockupy, für die gesamten Protesttage, völlig oder ziemlich irrelevant ist, was die bürgerliche deutsche Presse darüber schreiben wird und auch nicht so sehr relevant ist, was überhaupt in Deutschland davon ankommt, sondern dass das eine Bewegung ist, die natürlich symbolisch ist und erstmal nur symbolisch bleiben kann, die sich aber in ihrer symbolischen Kraft an die Genossinnen in Athen, in Rom, in New York und so weiter richtet, als ein Zeichen der Solidarität. Unter anderem deswegen war es so wichtig und so schön, dass 25.000 Menschen da waren, auch in einer internationalen Bewegung. Es war ja nicht nur deutsche Leute da, sondern Leute aus Belgien, Leute aus Italien, sehr viele Leute aus Norwegen und so weiter. Und unter anderem deswegen hatten wir hauptsächlich englische Transparente. Und einer der Blöcke, die für am meisten Furore gesucht hat, also einige Leute schön gekleidet, also im bürgerlichen Sinne modisch und hübsch, war die Feminist Bankers Against Capitalism. Mhm. Die hatten zum Beispiel Plakate, auf denen drauf stand, It's not the banks stupid, in Anlehnung an Margaret Thatcher, ne? Mhm. It's not the banks stupid, it's the system. Oder it's not the banks stupid, it's capitalism.
Mhm. Okay. In diesem Sinne ließe sich ja sagen, in der Rückbetrachtung anderer historischer sozialer Bewegungen, dass eine Bewegung, die eine Bewegung des Bewusstseins ist, auch in der Lage ist, das richtige Führungspersonal zu wählen und das falsche Führungspersonal abzuwählen. Das wäre zumindest eine optimistische Möglichkeit.
Ich mag es, dass dein Sound jetzt so ein bisschen freundlicher klingt.
Entschuldige, Vini, wenn das so unfreundlich am Beginn rübergekommen ist. Das war nun ganz und gar nicht beabsichtigt. Das ist vielleicht auch einer gewissen, wie soll man sagen, mehr als Skepsis geschuldet, die sich herstellt, wenn solche Organisationen, wie ich sie genannt habe, bestimmte Situationen erzeugt, die eigentlich am Ende nichts an gesellschaftlicher Analyse erbringt und dafür aber auch wirklich bis hin zu vielen Verletzten bestimmte Sinnlosigkeiten herstellt. Also
ja, das sehe ich ja nicht so. Aber ich wollte noch einiges sagen. Einmal finde ich, es ist ja nicht nur so, dass wir als radikale Linke, die über ein bestimmtes Traditionsbewusstsein verfügen und in unserem Fall jetzt zum Beispiel vor allen Dingen auch so eine spezifische historische Bildung oder ein Bewusstsein darüber in einer spezifischen Tradition zu stehen, dass wir gegenüber neuen Bewegungen immer nur mit dem Vorsprung der historischen Erfahrung stehen würden und also jetzt feststellen könnten, die Bewegung findet sich auf dem und dem Niveau und sie muss sich in die und die Richtung entwickeln, um die und die Fortschritte machen zu können, die wir aus der Geschichte kennen. Es ist ja auch andersrum so, dass ganz oft diese sozialen Bewegungen schon durch die Vermittlung einer Kritik an bestimmten Traditionskommunismen beispielsweise, die habe ich jetzt im Kopf, sich entwickelt haben und dass diese Bewegung auch immer wieder auch den alten Erfahrungen etwas voraus haben. Und was ich zum Beispiel so im hohen Maße progressiv und emanzipatorisch an der Occupy-Bewegung finde, ist, dass sie gerade kein Führungspersonal hat. Dass sie es tatsächlich zum großen Teil geschafft hat, auch dem medialen, spektakulären Versuchung zu widerstehen, Führungsfiguren herauszubilden und Gesichter als Repräsentationsmasken, ne, in die Umlaufbahn zu werfen. Also es gab jetzt auch mal wieder die Diskussion, ist David Krepper eigentlich jetzt der Typ? Es wurde von den Occupy New York Leuten empört zurückgewiesen, er sei nur einer der wenigen, der Leute, die halt dort mitdiskutieren, der vielen, nicht der wenigen, der aber halt jetzt in den Medien und gerade in den europäischen Medien hochgespült wird. Aber dieser Verzicht auf Führungspersonal ist doch eigentlich etwas, was besonders schön ist, was sich auch aus den Politiken der 80er Jahren irgendwie schon kennt, aber was in dieser Weise global mir noch nicht bekannt war.
Ja, ich wäre ja ganz überrascht gewesen, wenn das Wort nicht doch noch was herausgefordert hätte, dieses Wort Führungspersonal, weil Blockupy sich gerade dadurch ausgezeichnet hat, genauso wie Heiligendamm, genauso wie Dresden, dass ja ganz stark damit eben auch gearbeitet worden ist und auch gespielt worden ist. Und damit aber auch der Souverän, ja, einer solchen Bewegung vollständig verunmöglicht worden ist. Also eine individuelle Entscheidung, eine individuelle Haltung. Natürlich ist das, was ihr gemacht habt, da eine Ausnahme dieser Intervention. Aber in der weiteren Ausformung wird sich das bemerkbar machen, dass dieser Souverän halt, wie soll man sagen, kann fast sagen, geköpft worden ist. Im Wechselspiel übrigens.
Welcher Souverän?
Der Souverän wären die 25.000 Individuen, wenn sie als Individuen dort gewesen wären und agiert hätten. Und das hat sicherlich ein großer Teil von denen, aber ein sehr viel größerer ist mein Eindruck und sind auch Schilderungen, die ich gehört habe, sind, selbstbewusst Masse gewesen.
Ist nicht mein Eindruck. Ich halte ja prinzipiell nicht so viel von dem Begriff des Individuums in seiner Gegenüberstellung zum Kollektiv, in der Vorstellung, dass das Individuum irgendwie die emanzipatorische Einspruchsinstanz gegen die Zwangsvergemeinschaftung darstellen würde. Diese Gegenüberstellung, die jetzt da so theoretisch durchgeklungen ist, ist mir irgendwie nicht der Wirklichkeit angemessen komplex genug. Mhm. Ich glaube, da waren ja relativ wenig Leute prinzipiell als singuläre Individuen, als Einzelne, sondern natürlich immer als Teile von Netzwerken, teilweise als Teile von Organisationen wie ATTAC oder die Partei Die Linke oder kleinen politischen autonomen Gruppierungen, Antifa-Gruppen oder als Teile von Freundschaftsnetzwerken, Leute, die sich zusammengeschlossen hatten, um im Vorhinein schon mal die Krise zu diskutieren, sich darüber zu verständigen, was dort eigentlich passiert und dann dorthin zu reisen und als Freundeskreise. Und so waren sie ja auch irgendwie auf der Demo deutlich erkennbar, mit unterschiedlichen Parolen, mit unterschiedlichen Schwerpunktsätzen, mit unterschiedlichen Kommunikationsguerilla-Aktionen. Da waren wir mit keineswegs die Einzel, teilweise spektakulär mit Kostümierung, teilweise spektakulär alle in Schwarz, auf unterschiedlicher Weise. Aber mein Eindruck war nicht, dass da jetzt irgendwie eine gleichgeschaltete Masse marschiert wäre, die nur von wenigen Ausnahmen, wie wir sie jetzt darstellen würden, unterbrochen worden wäre. Das würde ich nicht so sehen. Mein Eindruck ist prinzipiell, dass wir in dem Moment, wenn Leute sich politisieren, sie nicht, und das ist nicht zu erwarten, es wäre auch illusionär, schon in den gesamten Diskurs der radikalen Linken der letzten 20 oder 120 Jahre auf dem Schirm haben, sondern natürlich erstmal die Parolen übernehmen, die sie aus den Zeitungen kennen, aus den Informationskanälen, die sie so kennen. Das heißt aber nicht, dass sie diese Position in der gleichen bornierten Dogmatik verteidigen würden, wie wir das aus den Kämpfen innerhalb der Linken und der marginalisierten radikalen Linken kennen, sondern das heißt auch, dass sie oft durchaus offen sind für Kritiken, die an sie herangetragen werden. Wenn du auf jemanden zugehst, der ein Transparent hat, dass du als Verkürzer achtest und mit der Person darüber diskutierst, kannst du oft feststellen, dass sie sich eher darüber freuen und dankend den Hinweis aufnehmen, der ihnen vorher noch nicht bekannt war. Mhm.
Für mich wäre das ein schöner Schlusssatz jetzt. Ich weiß nicht, ob du gerne noch was hinzufügen möchtest. Bini?
Ich habe noch einige.
Ja, gerne.
Wir werden ja noch länger darüber immer wieder diskutieren können. Denn okay. Ich denke wirklich, wir befinden uns jetzt in einer neuen historischen Situation. Das Ende der Geschichte, was unter anderem vom Ideologen Francis Fukuyama nach dem Untergang der Sowjetunion ausgerufen wurde, ist vorbei. Ist mit dem arabischen Frühling, würde ich sagen, endgültig beendet worden. Der Kapitalismus befindet sich in einer schweren Krise. Es regt sich überall Protest dagegen. Es gibt rebellierende Bewegungen, teilweise quasi vorrevolutionäre bis revolutionäre Situationen. Es gibt gleichzeitig, auch das ist wenig verwunderlich, aber es ist beängstigend, faschistische Bewegungen, die sich formieren, am stärksten zum Beispiel in Ungarn. Und wir werden in den nächsten Jahren diese Fragen, die wir jetzt hier aufgeworfen haben, immer wieder diskutieren müssen, teilweise auch mit zunehmender Heftigkeit, vermute ich. Aber es lässt sich nicht leugnen, dass die Geschichte seit langem mal wieder offen ist.
Okay, das teile ich und danke dir sehr für diese herzliche und kontroverse Auseinandersetzung.
Schön.
Wirklich. Und ich möchte schon auch sagen, dass ich tatsächlich auch nur die Chance in dieser Weltwirtschafts- und möglicherweise vorrevolutionären Situation, Weltwirtschaftskrisen und möglicherweise vorrevolutionären Situation, in einem klugen Weg nach vorne sehe, das heißt tatsächlich neuen sozialen Auseinandersetzungen, dass ich aber auch sehr skeptisch bin, was die Stärke reaktionärer, konterrevolutionärer und faschistischer Bewegungen angeht. Also durchaus einen großen Schuss Pessimismus da drin habe.
Und die Gefahr sehe ich auch durchaus. Und der Blick in die Zukunft ist nicht nur hoffnungsvoll, sondern auch angstvoll. Ich würde aber sagen, er ist seit langem auch mal wieder nicht nur angstvoll, sondern auch hoffnungsvoll. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, glaube ich, dass die sinnvollste, die stärkste und vermutlich auch die einzigste Möglichkeit, dieser faschistischen Gefahr und dieser reaktionären Mobilisierung etwas entgegenzusetzen, eben in einer solidarischen und emanzipatorischen Bewegung liegt. Und momentan würde ich tatsächlich sagen, die Gefahr geht weniger von Attac aus als vom deutschen Kapital.
Okay, da würde ich nicht jedenfalls ohne weiteres mitgehen. Aber, Bini, am Ende dieser Stunde sind wir angelangt. Und vielleicht kannst du noch ganz kurz dranbleiben.
Okay.
Ich würde dir schon mal ganz herzlich danken an dieser Stelle.
Danke auch. Gern geschehen. Mhm.